Ach, der Herr Anwalt kommt auch schon.
Guten Morgen, Herr Kollege.
Ja, ich bin schon sehr lange hier.
Just in time. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie denken, ein bisschen mehr Vorbereitungszeit könnte Ihnen nicht schaden. Mal schauen, ob es Ihnen nützt.
Also erstmal sind wir keine Kollegen. Und zweitens bin ich bestens vorbereitet, Herr Anwalt.
Das werden wir ja sehen.
Der Gerichtssaal erhebe sich bitte. Ich begrüße die zahlreich erschienenen Geschworenen. Ein herzliches Willkommen an den Staatsanwalt und die Verteidigung. Ich begrüße Sie zu diesem Prozess, in dem es um nichts Geringeres als die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes gehen wird. Der Gerichtssaal darf sich setzen. Zu Beginn dieses Prozesses möchte ich Sie als Geschworene noch einmal auf Ihre Aufgabe hinweisen. Unser juristisches System funktioniert nur, wenn jeder einzelne von Ihnen seine Aufgabe wahrnimmt. Es ist Ihre Aufgabe, sorgfältig und ohne Vorurteile die Argumente beider Seiten anzuhören und anschließend eine persönliche Entscheidung zu fällen. Und damit möchte ich ohne weitere Umschweife das Wort an die Staatsanwaltschaft übergeben.
Sehr geehrte Frau Richterin, vielen Dank, Herr Anwalt. Liebe Geschworenen, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen, auch von meiner Seite aus. Sehr schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Der Herr Anwalt hier hinter mir wird Ihnen heute versuchen, seine Meinung aufzudrängen. Aber ich sehe es ganz genau in Ihren Gesichtern. Sie sind schlau. Das kann ich ganz genau sehen. Sie werden sich nichts von ihm aufbinden lassen. Er wird Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, aber Sie werden ihn durchschauen. Das sehe ich an Ihren Gesichtern. Ich eröffne mein Plädoyer. Wenn Gott existiert, dann erklären Sie mir noch bitte, wie es erst kürzlich wieder dazu kommen konnte, dass eine zahlreiche Menge von Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Wenn Gott existiert, wie kann es dann sein, dass wir immer wieder von Krebs von innen aufgefressen werden und uns Hunger und Armut und Krieg von außen bedroht? Wenn Gott existiert, warum beantwortet er dann nicht einfach all unsere Gebete? Wenn Gott existiert, warum schaffen wir es dann nicht, uns auf ein Wesen zu einigen? Ist es einer der vielen Millionen Götter der Hindus? Oder ist es der Gott der Moslems? Oder der Vater Jesu Christi, wie die Christen immer gerne sagen? Wer hat denn Recht und wer Unrecht? Herr Anwalt, können Sie uns das erklären? Wenn Gott wirklich existiert, warum müssen dann fromme Menschen leiden an Armut? Gute Menschen wie Sie und ich an Feuerkatastrophen, an Erdbeben oder was auch immer leiden, ums Leben kommen? Warum werden Kinder geboren, die dann letztendlich doch wieder an Hunger leiden müssen? Und wenn Gott wirklich existiert, warum glauben dann immer weniger Menschen an ihn? Warum braucht er so lange, um uns von seiner Existenz zu überzeugen? Warum offenbart er sich nicht einfach und beweist uns seine Existenz? Und wenn Gott wirklich existiert, dann möchte ich Sie fragen, warum lässt er mich dann nicht einfach tot umfallen? Herr Anwalt, sehen Sie, das beweist doch wohl alles, oder? Ich bin noch hier. Beweist das nicht alles? Euer Ehren, meine Beweisaufführung ist abgeschlossen. Dankeschön.
Vielen Dank an die Staatsanwaltschaft. Herr Verteidiger, der Saal gehört Ihnen.
Hohes Gericht, sehr geehrte Geschworenen, ich kann und werde Ihnen nicht Gott zeigen können, sichtbar machen oder dass er hier steht und Sie ihn berühren können. Ich werde Ihnen auch nicht versprechen, dass Sie gleich seine Stimme hören. Aber anders als das Plädoyer von gerade möchte ich nicht nur Zweifel in Ihnen sehen, sondern an Ihre Vernunft appellieren und Ihnen ein paar Argumente zur Seite geben, die Sie vielleicht nicht restlos überzeugen werden und beweisen werden, dass es Gott gibt, aber doch gute Argumente dafür, dass wir an Gott glauben. Das Einzige, was dieser Mann gerade eben bewiesen hat, ist meiner Meinung nach, dass wir einen Gott mehr denn je brauchen. Mein erstes Argument, was ich anführen möchte, beschäftigt sich mit der Frage nach der Ursache des Kosmos. Also ein kosmologisches Argument, klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Berühren Sie mit mir zusammen mal Ihre Nase. Ja, jeder von Ihnen, spüren Sie das? Sie haben alle, ich sehe Sie gar nicht alle. Ja. Berühren Sie mal Ihre Nase, wir könnten das weitermachen mit unserem Arm, mit unserem Nachbarn, mit der ganzen Welt, in der wir leben. Es zeigt doch, dass unsere Nase existiert. Das ist der erste Teil von dem Argument, es existiert etwas. Und auch wenn Sie die Nase irgendwie täglich ausblenden, gar nicht wahrnehmen, so wissen Sie doch, sie ist da. Wie so vieles, was Sie spüren, die Sonne, auch wenn wir sie nicht anfassen, doch spüren wir sie und keiner von Ihnen würde Ihre Existenz anzweifeln. Vielleicht würden Sie so weit gehen mit dem Film Matrix, dass Sie sagen, ja, aber vielleicht, ich spüre da zwar, dass etwas ist, aber vielleicht ist alles ganz anders. Vielleicht ist alles eine Illusion. Und dennoch könnten Sie nicht leugnen, dass etwas existiert. Und allein diese Tatsache, dass überhaupt etwas existiert, stellt die Frage nach dem Warum. Wissen Sie, wenn nichts existieren würde, dann bräuchten wir uns auch nicht fragen, warum, woher, weshalb. Aber sobald eine Kleinigkeit auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde existiert, wenn wir ein Vakuum beobachten würden, da ist nichts drin und auf einmal passiert etwas, würden wir uns fragen, warum, wo kommt das her? Das kann doch nicht einfach aus dem Nichts gekommen sein. Nichts verlangt keine Erklärung. Aber all das, was wir sehen, was existiert, wir selbst, wir verlangen nach einer Erklärung. Und hinzu kommt ein Prinzip, das die Wissenschaftler auch das Prinzip der Kontingenz nennen. Dass alles, was wir kennen, was wir beobachten, nicht alleine unabhängig existiert. Alles, was existiert, ist von anderen Dingen abhängig. Nichts kann sich selbst ins Dasein rufen. Der Baum braucht Wasser, Luft, Sonne. Sie selbst brauchen Nahrung, Sauerstoff, das wissen Sie. Und selbst ein Stein, wo wir hingehen und sagen, der liegt dort schon seit Tausenden von Jahren, wissen wir, irgendwann wird er entstanden sein aus Magma, Lava, wie auch immer. Aber alles hat irgendwo seinen Ursprung, soweit wir das beurteilen können. Nichts ist völlig unabhängig oder selbstständig. Nichts kann sich von alleine in die Existenz rufen und auf ewig erhalten, nach all dem, was wir wissen. Wenn Sie der Urknalltheorie folgen, dann besagt sie, es gab einen Zeitpunkt, da gab es nichts. Und wie auch immer, aber irgendwann gab es etwas, gab es endlose Energie, ein Haufen Materie. Aber es wurde mal aus nichts etwas. Und hinzu kommt ein zweites Prinzip oder ein weiteres Prinzip aus der Physik. Das zweite thermodynamische Gesetz besagt, dass alles, was wir kennen, der Entropie unterworfen ist. Klingt kompliziert, kennen Sie aber alle. Denken Sie an Ihren Schreibtisch zu Hause. Wenn wir Dinge einfach sich selbst überlassen, alles im Universum bewegt sich auf einen Zustand des Chaos hinzu. Wenn ich nichts an meinem Schreibtisch mache, ich weiß, irgendwie immer Unordnung da. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber die Wissenschaft ist sich darüber einig. Alles bewegt sich auf einen chaotischen Zustand hinzu, wenn von außen nicht Information oder Ordnung dazukommt. Und diese beiden Punkte führen uns letztendlich zu der Frage, wie kann das sein? Woher kommt alles, was existiert? Woher kommt diese ganze Ordnung, Komplexität, die wir beobachten? Oder selbst wenn Sie an die Urknalltheorie glauben wollen, wer hat den Auslöser gedrückt? Lassen Sie mich Sie kurz mitnehmen auf ein kleines Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, alles, was existiert, Sie selbst, die Welt, in der wir leben, alles, einfach alles, jede Sonne, jeder Planet, jedes Atom oder subatomare Teilchen, das wir kennen und über das die Wissenschaft noch philosophiert, schwarze Löcher, alles, was wir gar nicht so genau unterscheiden und beschreiben können. Aber das ganze Universum existiert. Und wie wir bereits gesagt haben und festgestellt haben, wir können uns sicher sein, alles unterliegt diesem Gesetz der Entropie, dass sich alles ins Chaos bewegt und dass nichts von sich selbst unabhängig existieren kann. Und jetzt Bewegen wir uns außerhalb von dessen und beobachten das, sagen wir, wir ziehen einen theoretischen Kreis darum. Und alles innerhalb dieses Kreises ist alles, was wir kennen, was existiert, was nicht unabhängig existieren kann, was sich auf Chaos zubewegt. Und letztendlich lautet dann die Frage, wo finden wir Antwort auf die Frage der Ursache? Gibt es einen Auslöser für alles Existierende innerhalb dieses Kreises oder außerhalb? Nach aller Regel der Vernunft und der Logik kann dieser Grund unmöglich innerhalb dieses Kreises liegen, weil alles selbst da drin ist ja in sich selber nicht unabhängig. Also nichts von denen innerhalb dieses Kreises kann sich überhaupt selbst hervorbringen, selbst erhalten. Wie sollte es andere Dinge hervorbringen? Alles in diesem Kreis bewegt sich eigentlich auf Chaos zu. Selbst wir Menschen, sie wissen es alle, irgendwann werden sie ein chaotischer Haufen Erde, Mineralien sein. Also komme ich zu dem Schluss, die Antwort nach der Frage der Ursache kann sich nur außerhalb dieses Kreises finden. Es muss etwas sein, was in sich unabhängig bestehen kann, was schon immer da war, was die Ursache für alles andere sein kann. Mit anderen Worten, es muss etwas sein, das ewig, allmächtig und unbegrenzt sein muss. Meiner Meinung nach eine treffende Beschreibung von dem, was die Menschen oft Gott nennen.
Einspruch, euer Ehren, das ist suggestiv. Er versucht, die Geschworenen zu beeinflussen. Das geht eindeutig so weit.
Euer Ehren, über diese Frage bin ich ja nicht der Erste. Seit Jahrhunderten machen sich Menschen darüber Gedanken, vernünftige Leute, und die Mehrzahl kommt zu dem Schluss, diese Ursache muss außerhalb des Kreises des Universums zu finden sein, bei Gott oder wie wir es auch immer nennen möchten. Tatsächlich macht diese Logik weit mehr Sinn, als einfach zu behaupten, etwas würde nicht existieren, weil es sie nicht tot umfallen lässt, auch wenn sie es verdient hätten, eventuell. Ich sag mal, wenn Sie so viele Einwände gegen mich haben, hervorbringen können, was hindert Sie daran? Können Sie es nicht? Sind Sie nicht imstande, mich einfach niederzuschlagen? Oder warum tun Sie das nicht?
Junger Mann, ich glaube, es ist nicht in der gleichen Gewichtsklasse.
Was meinen Sie damit?
Dass Sie ein Leichtgewicht sind und nicht ein Schwergewicht, und ich würde mich nie an einem Leichtgewicht vergreifen.
Sie meinen, das würde Ihrem Wesen widersprechen?
So könnte man es ausdrücken.
Damit haben Sie sich selber die Antwort gegeben. Vielleicht widerspricht es einfach Gottes Wesen jemanden wie Sie, der seine Existenz leugnet, aus einer Laune heraus einfach zu töten. Aber Schweigen beweist in diesem Fall überhaupt gar nichts. Sie können sich widersetzen.
Einspruch abgewiesen.
An dieser Stelle, auch wenn der Einspruch berechtigterweise abgewiesen wird, ich würde trotzdem gerne Ihr Argument, Ihre Zweifel hören. Was lässt Sie daran zweifeln?
Und Sie haben gesagt, dass alles voneinander abhängig ist. Und ich frage mich, wenn es immer eine Ursache braucht, was ist dann der Ursprung oder die Ursache für Gott? Können Sie mir das beantworten?
Sie meinen, wenn wir mal annehmen, es gibt einen Gott, der ewig allmächtig ist, dann müsste es einen anderen Gott geben, der wieder diesen Gott geschaffen hat?
Ihre Worte.
Und dann könnten wir das einen Übergott nennen. Und dann können wir weitergehen und sagen, okay, vielleicht gibt es dann noch einen Überübergott, der diesen Übergott mal geschaffen hat. Wir können das Ganze auch einfach abkürzen und sagen, es muss etwas geben, was per Definition keinen Ursprung hat, ewig ist. Oder mit anderen Worten, hätten Sie mir gerade zugehört, ist das ja gerade die Frage. Entweder Sie glauben, alles ist aus nichts entstanden, oder Sie glauben, es gibt etwas, was per Definition schon ewig da war, was ewig existiert und was keinen Ursprung hat. Das meinen wir ja gerade damit, wenn wir sagen, dass wir an einen Gott glauben. Ich möchte aber noch ein weiteres Argument anführen. Sehen Sie, es ist nicht nur, dass alles existiert, sondern dass alles, was wir sehen oder in der Tiefe unglaublich komplex ist. Nehmen wir an, Sie haben Lust auf Glücksspiel, ob das jetzt zu verurteilen oder nicht, überlasse ich Ihnen, aber vielleicht fahren Sie mal nach Las Vegas, spielen ein Spiel und fangen an zu würfeln. Und Sie würfeln eine 1. Denken sich nichts dabei, oder? Und dann würfeln Sie eine 2, eine 3. Wann fangen Sie an, so langsam zu stutzen? 1, 2, 3, schon komisch, okay, könnte ein Zufall sein. Würfeln Sie weiter, 4, 5, 6, und es geht wieder los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wann würde bei Ihnen der Moment kommen, wo Sie sagen, irgendwie zufällig kann das nicht sein? Da muss jemand oder etwas seine Finger im Spiel haben. Wissen Sie, jahrhundertelang, jahrtausendelang schauten Menschen mit ihrem Verstand auf die Welt in all ihrer Schönheit, Komplexität und sie sagten, es muss etwas geben, was dahinter steckt. Das kann nicht einfach so entstanden sein, sondern es muss einen Designer geben, jemand, der dieses wunderbare Design entworfen hat. Und dann ironischerweise, warten Sie noch kurz, ironischerweise im geradezu genannten Zeitalter der Vernunft im 18. Jahrhundert fingen die Menschen an, zum Teil zu sagen, nein, das kann einfach zufällig entstanden sein. Wir brauchen nur genügend Zeit. Und dann wird auch selbst das Unwahrscheinlichste möglich. Das ist ungefähr so, übrigens verglichen, wenn Sie glauben, wenn eine Stahlfabrik explodiert, dass davor ein fahrtüchtiges Auto stehen würde. Rein zufällig, weil sich die Teile so anordnen. Wer von Ihnen würde das glauben? Was würden Sie sagen? Das müsste einmal, fünfmal, Trillionenmal passieren, dass diese Stahlfabrik explodiert? Ich glaube kaum. Design braucht einen Designer.
Da muss ich deutlich widersprechen. Die Wissenschaft hat doch längst bewiesen, bis ins Detail hinein, dass wir keinen Designergott dazu brauchen. Herr Anwalt.
Möchten Sie dazu Stellung nehmen?
Sehr gerne. Also Sie meinen, die Wissenschaft hätte uns erklärt, dass wir keinen Gott brauchen?
So ist es.
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich meine, klar, die Wissenschaft hat große Fortschritte gemacht, zu erklären, wie Dinge funktionieren. Sie glauben heute wahrscheinlich nicht mehr, keiner von Ihnen, dass ein Blitz vom Himmel kommt, wie noch gestern Nacht, weil Thor seinen Hammer schlägt oder weil Petrus das Wetter schickt. Wir brauchen nicht mehr diese Erklärung in jedem Detail der Ursache, sondern wir verstehen immer besser, wie die Natur, wie alles funktioniert. Aber wissen Sie, vor ein paar hundert Jahren hatten die Menschen noch ein Blatt angeschaut und es war einfach ein grünes Stück irgendwas. Und heute, ich weiß nicht, ob Sie auch in der Schule waren, aber jedes kleine Kind, was in der Grundschule war, schaut so ein Blatt an und kann sagen, das besteht aus Tausenden, zig Abermillionen vielleicht von Zellen, diese Pflanze. Und jede kleinste Zelle ist komplizierter in ihrer Funktionsweise als eine Kleinstadt. Also die Wissenschaft erklärt sehr wohl, wie Dinge funktionieren, aber die Frage nach der Ursache kann sie nicht beweisen. Sie kann darüber Mutmaßung anstellen, auf jeden Fall, aber sie kann nicht die Zeit zurückdrehen und gucken, woher kommt das. Sie kann erklären und beobachten und beweisen, wie Dinge heute funktionieren. Und ich meine sogar, gerade dadurch, durch die Wissenschaft, je näher wir hinschauen, desto mehr sehen wir, wie komplex die Welt eigentlich ist. Und mich lässt das noch mehr daran zweifeln, ob das alles wirklich zufällig entstanden sein kann. Für die Zahleninteressierten unter Ihnen, man hat mal ausgerechnet, allein, dass ein Eiweißmolekül entsteht, ein einziges Eiweißmolekül per Zufall unter den normalen Bedingungen, das wäre so hoch die Wahrscheinlichkeit, dass es einmal in sehr, sehr vielen Jahren entsteht. Was glauben Sie, wie viele Jahre? Einmal in 10 Jahren, in 20 Jahren? Nein. Einmal in 10 hoch 243 Jahren. Das ist eine 10 mit 243 Nullen heran. In so vielen Jahren würde es mathematisch berechnet einmal zu diesem abnormal hohen Zufall kommen, dass ein Eiweißmolekül entsteht. Nicht zu schweigen von all dem viel komplexeren, nicht nur ein Molekül, Zellen, Pflanzen, Lebewesen, Sie selbst. Glauben Sie, Sie sind so einfach designt, dass sie einfach zufällig entstanden sind? Können Sie sich eine Mutter vorstellen, die ihr neugeborenes Baby ansieht und sagt, oh, was für eine nette Kombination aus der Ursuppe von Zufällen. Das lässt mich wirklich an meinem Verstand dann zweifeln. Ich möchte noch ein drittes Argument heranführen. Wir müssen nur die Menschen, sich selbst, ihren Nachbarn beobachten und dann hören wir Sätze wie folgende. Wie würde es dir gefallen, wenn jemand so mit mir umginge? Oder, hey, das ist mein Platz, ich habe da zuerst gesessen. Oder jemand anderes sagt, lass ihn doch in Ruhe, er hat dir doch nichts getan. Oder gib mir etwas von deinem Essen ab. Ich habe dir gestern von meinem Essen abgegeben. Oder jemand, du sagst beim Versprechen, komm schon, du hast es mir doch versprochen. All das sind Sätze, die uns zeigen, wie wir Menschen handeln, beurteilen. Und es geht nicht nur darum, dass man dabei sagt, dein Handeln, das gefällt mir einfach nicht. Sondern dass man dann sagt, dein Handeln, das widerstrebt doch einem Maßstab, einem vielleicht Verhaltenskodex, den wir alle annehmen. Und die Antwort wird selten in diesen Situationen sein, steck dir diesen Maßstab sonst wohin. Sie wird nicht sein, ich breche halt Versprechen, ist doch ganz normal. Sondern es werden Aussuchen, Reden gesucht, es wird gesagt, ja, ich konnte das Versprechen trotzdem nicht halten, weil die Menschen irgendwie miteinander streiten, versuchen zu beweisen, dass der andere im Unrecht ist. Dass es so etwas gibt wie Recht und Unrecht. Die Menschen haben das zum Beispiel mal Naturrecht genannt. Die ganze Welt, jede Pflanze, jeder Stein, jedes Tier unterliegt Naturgesetzen. Dagegen können wir gar nichts machen. Jeder ist unter die Schwerkraft, ja, unterliegt diesem Gesetz der Natur. Aber mit diesem Naturrecht ist es anders. Es scheint nur uns Menschen zu betreffen. Und wir können diesem Naturrecht ungehorsam gegenüber sein. Und vielleicht mögen Sie sagen, ja, aber es gibt doch da so ein paar Verrückte, die ermorden Menschen sondergleichen und haben nicht mal dabei ein schlechtes Gewissen. Ja, die mag es geben. Es gibt auch farbenblinde Menschen und trotzdem würden sie nicht an Farben zweifeln. Ich glaube insgesamt, wenn wir die Welt beobachten, die Menschheit, uns selbst, dann merken wir, es gibt diesen Sinn für Gerechtigkeit, der irgendwie in uns hineingelegt ist und der nicht damit erklärt werden kann, dass wir einfach zufällig aus Zellen, Pflanzen, Menschenaffen entstanden sind. Und das geht durch die ganze Welt. Überall auf der Welt sehen wir das unter
Menschen. Da muss ich wieder Einspruch erheben, euer Ehren.
Bitte führen Sie aus.
Es ist doch so, wo wir auch hinschauen, es ist doch überall doch sehr unterschiedlich. Und letztendlich sind doch diese Dinge, die Sie nennen, letztendlich auch auf unseren Instinkt, um uns selbst in unserer Art zu erhalten, ja auch eine mögliche Sichtweise. Verstehen Sie?
Wissen Sie, das mag auf den ersten Blick so scheinen, aber ich glaube, wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir in der gesamten Menschheit, durch die ganze Geschichte hindurch, bei allem, was sich verändert hat, war doch ein sehr großer Konsens darüber, was Recht und was Unrecht ist, um Ihr erstes Gegenargument aufzugreifen. Stellen Sie sich mal eine Welt vor oder eine Kultur, ein Land, in der wirklich völlig andersartige Rechtsempfindungen vorherrschen würden. Ein Land, in dem man bewundert wird, wenn man im Kampf für seine Familie einfach flieht. Ein Land, in dem man stolz darauf ist, die Leute, die einem helfen, zu betrügen. Ein Land, in dem man angesehen ist, wenn man Kinder misshandelt. Wissen Sie, es gibt Unterschiede. Zum Beispiel gibt es Unterschiede darin, in der Beurteilung, welchen Menschen man gegenüber selbstlos sein sollte. Ob das nur die eigene Familie ist, das ganze Dorf, das ganze Volk oder alle Menschen. Aber es gibt keinerlei Kultur, und es ist schwer vorstellbar, in dem es angesehen ist, wenn man nur seinen eigenen Vorteil sucht, nie selbstlos ist. Und zu Ihrem Herdeninstinkt, das glaube ich auch kaum. Wissen Sie, die Moral ist nicht einfach nur ein Trieb, sondern es geht eigentlich eher darum, dass dieses Gerechtigkeitsempfinden uns doch vorzugeben scheint, welchen Trieb, welchen Instinkt wir folgen sollen. Ja, denken Sie daran, Sie hören, wie ein Mann, ein Mensch ruft um Hilfe, weil er in der großen Gefahr ist. Und da haben sie zwei Triebe in sich. Der eine sagt, renn weg, dann bist du selber in Sicherheit. Und Stichwort Herdeninstinkt, das würde vielleicht auch der Herde zugutekommen, wenn jeder guckt, dass er selber überlebt. Und dann ist der andere Trieb da, der sagt, hilf, renn hin, versuch zu helfen. Vielleicht kannst du der Person helfen, die in Gefahr ist. Und das sind beides Triebe, die machen für den Herdeninstinkt beide irgendwie Sinn, aber es scheint eine übergeordnete Moral, ein Gerechtigkeitsempfinden zu geben, was uns sagt, welchem Trieb wir folgen sollen, welchem Instinkt. Und oft scheint das gerade sogar der schwächere Instinkt zu sein, dem es schwierig ist zu folgen, aber wo wir unser Gewissen, wenn man so will, uns sagt, das wäre der richtige Weg. Und davon abgesehen, ich glaube nicht mal, dass es unbedingt schlechte und gute Instinkte oder Triebe in uns gibt. Der Sexualtrieb, der den einen Mann zur Unzucht, zum Ehebruch verleitet, ist in der anderen Situation der dem Ehemann Folge leisten sollte. Der Trieb zu fliehen ist bei dem einen, würde es ihn zu einem riesengroßen Feigling machen, und bei dem anderen ist es gut, weil er seine Familie dadurch rettet, wenn er nicht hochmutig unbedingt kämpfen will, sondern einfach davon rennt. Es scheint diesen Maßstab zu geben. Ein Maßstab, mit dem wir sogar verschiedene Moralsysteme dann wieder beurteilen. Oder wie kommen wir dazu zu sagen, die Nazis hatten eine sehr minderwertige Moral gegenüber unserer heutigen Moral? Weil wir daran glauben, am Ende gibt es einen absoluten Maßstab, der für uns Menschen gilt. Und das ist schon bemerkenswert, dass uns das als Menschen ausmacht und unterscheidet. Und es ist eine Information, die jeder von Ihnen selbst in sich trägt. Und vielleicht ist es eine kleine Stimme Gottes in Ihnen. Diese drei Argumente, dass wir uns fragen müssen, bei allem, was existiert, braucht es eine Ursache. Bei all dieser Komplexität, bei diesem wunderbaren Design, gibt es nicht doch vielleicht einen Designer, der dahinter steckt, einen Schöpfer. Und dieser Moralkodex, dieses Naturrecht, deutet es nicht darauf hin, dass es jemand in sie eingepflanzt hat, der ein Interesse daran hat, dass sie rechtmäßig, dass sie gut handeln. Es gibt noch ein viertes Argument, was für sich genommen vielleicht nicht stark ist, aber ich glaube in Kombination mit den anderen schon sehr viel Sinn macht. Wie kommt es, dass Millionen von Menschen, vertrauenswürdige Menschen, seit Jahrtausenden sagen, dass sie diesen Gott erleben, dass sie ihn erfahren, dass sie Vergebung erfahren, die ihr Leben auf den Kopf stellen, weil sie diesen Gott kennenlernen, die berichten, dass sie Wunder erleben. Das sind ja nicht alles irgendwelche Marihuana-rauchenden Leute und Spinner. Das sind hoch angesehene Leute in Politik, Wissenschaft, bis hin zu einfachen Leuten. Alles Menschen, die behaupten, Gott erlebt zu haben. Ist es einfach eine riesengroße Verschwörung? Oder ist es vielleicht die Art, wie Gott sie darauf aufmerksam machen möchte, dass es ihnen Gott doch gibt? Damit bin auch ich am Ende meiner Beweisführung angekommen.
Vielen Dank, Herr Anwalt. Der Gerichtssaal erhebe sich. Ich bedanke mich noch einmal bei beiden Anwälten. Und nun stehen Sie in der Pflicht, sehr geehrte Geschworene. Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, dass es Ihre Pflicht und Ihr Recht ist, sich gründlich und sorgfältig, ohne Beeinflussung von außen und ohne Vorurteile, beide Argumentationen gegeneinander abzuwägen und nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es Ihre eigene persönliche Entscheidung sein muss. Und damit entlasse ich die Geschworenen in die Beratungspause, um eine Entscheidung zu fällen. Vielen Dank. Sie dürfen sich setzen.